Großen und sind heute beim Großen. Wir sind in einer Gottesdienstreihe The Chosen und sind heute beim großen Finale angekommen. Vielleicht schon zum kurzen Einblick. Wir werden heute drei Filmszenen aus The Chosen sehen, wo ihr euch einfach darauf einlassen könnt. Und zum Schluss des Gottesdienstes gibt es noch eine kleine Aktion. Also das ist für alle Generationen machbar und gut durchführbar. Stell dir vor, du bekommst eine Nachricht auf dein Handy oder je nachdem, wie du am besten zu erreichen bist, per Briefkasten oder Telefon oder hast auf dem AB eine Nachricht. Und darin ist nur ein einziger Satz zu lesen oder zu hören. Und der Satz lautet: Komm mit, ich zeig dir was. Wie reagierst du? Keine Adresse, kein Ziel, keine Packliste, sondern nur ein Komm mit. Oder wenn ein Freund zu dir in der Schule, Kita sagt: Komm mit, ich zeig dir was. Wie ist deine Reaktion? Bist du im Team? Oder bist du im Team? Okay, los. Ja, was ist so deine innere Einstellung? Für dich selbst musst du nicht laut beantworten. In der letzten Staffel von The Chosen geht es um Menschen, die genau auf so eine Frage reagieren. Und heute in der Predigt beschäftigen wir uns damit, wie sie reagieren und was das in ihnen auslöst. Es geht darum, auf der nächsten Folie oder auf der ersten Folie werdet ihr das sehen, es geht darum, Jesus und jetzt, und die Predigt ist zweigeteilt. Ja? Teil A, Einruf, 2,5 Wege. Teil B der Predigt ist eine Befreiung des Herzens. So viel schon mal zum Anteasern. Und natürlich starten wir mit Teil 1. Es geht immer um verschiedene Menschen bei The Chosen. Und ich liebe es, dass in dieser Reihe die Menschen nahbar werden. Dass aus den abstrakten Worten, die man sich sonst an vielen Stellen im Neuen Testament oder in den Evangelien zusammenliest, dass plötzlich Charaktere dargestellt werden. Und das gefällt mir sehr gut. Einer dieser Charaktere ist ein Jünger von Jesus namens Simon Petrus. Simon Petrus, das ist ein echter Brocken. Ne? Das ist so der starke Mann. Der kann auch richtig was, der kann anpacken. Vielleicht in der Schule oder in der Kita, es ist so einer, der andere beschützt. Ne? Das ist der Bodyguard. Der sorgt dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Ne? Die Spielregeln gibt es und er ist derjenige, der dafür sorgt, dass die Spielregeln auch so umgesetzt werden, wie sie gedacht sind. Das ist Simon Petrus. Der sorgt für Ordnung. Und vielleicht hast du so aus der Schule oder in deinem Umfeld einen Freund oder einen Mensch vor Augen, der einfach so tickt. Der baut sich mal vor anderen auf und kann auch mal sagen, stopp hier, so geht's nicht. Oder der kann auch mal eine Skepsis raushauen und sagen, nee, halt mal, ganz mal langsam hier. Wie soll denn das funktionieren? Das ist Simon Petrus. Er ist so, genau so ein Typ. Er will Dinge unter Kontrolle haben. Er will aber auch etwas erreichen. Der war selbstständig, er war ein Fischer und da muss es einfach laufen. Er hatte wahrscheinlich Angestellte gehabt und die wollen ihr Geld haben. Das heißt, sein Unternehmen muss in gewisser Weise vorwärts gehen. Es kann nicht einfach vor sich hin dümpeln und es geht nicht einfach so von alleine. Er muss führen. Leistung, die muss einfach erbracht werden. Das funktioniert einfach nicht ohne. Und man kann sich eine Firma kaum vorstellen ohne den Einsatz eines Geschäftsführers, eines Leiters. Und so tickt er auch. So ist auch automatisch sein Verständnis, wenn es um Jesus geht. So ist automatisch auch sein Verständnis, wenn es um Nachfolge geht. Ne? Jesus Nachfolge, das könnte auch so wie eine Art Unternehmen sein. Ne? Und da braucht es auch Leute, die anpacken. Da gibt es Manager, die was machen. Da gibt es die Führer, zu denen er sich zweifellos zählt. Kennt ihr das vielleicht aus eurem Kindesalter von früher oder vielleicht seid ihr noch mittendrin beim Sport oder wo auch immer? Ihr wollt echt vorne mitspielen. Ne? Nicht unbedingt ganz vorne dran der Beste sein, denn das ist nur ganz wenigen vergönnt. Aber zumindest unter denjenigen, die ab und zu mal ein Tor schießen, die nicht als Letztes ins Ziel kommen, sondern die richtig weit vorne mit sind, wo so ein gewisser Ehrgeiz mitspielt. Interessanterweise muss Jesus genau an diesem Punkt mit Petrus arbeiten. Das, was so richtig gut ist, das, was ihn auszeichnet, kann Petrus so ganz leicht zum Fallstrick werden. Denn bei Jesus zählt es jetzt nicht, ob du der Beste bist, ob du von dran bist, ob du der Erste bist, ob du derjenige bist, der alle Tore schießt, ob du derjenige bist, der alle mitreißt. Das ist nicht der Grund für seine Nachfolge. Für Petrus ist es wichtig, zwei Sachen zu lernen. Und die kommen hier. Petrus, seine größte Herausforderung ist, so seinen inneren Stolz zu überwinden. Er weiß, er kann was, und das ist ein Selbstbewusstsein. Und das Selbstbewusstsein ist gesund, kann aber, wenn es überzogen ist, einen Schritt zu weit führen. Nämlich, dass man den Eindruck hat, boah, ich schaff das hier. Und das ist Petrus. Er sagt zu Jesus, hey, ich schaff das. Wie, du musst sterben? Nee, die müssen erst an mir vorbei, bevor du sterben willst. Da sind wir in der Karwoche. Und ihr wisst wahrscheinlich, wie das dann weiterging. Und bei Petrus ist es so, dass sein größtes Learning ist, Nachfolge bedeutet nicht, der Beste zu sein, sondern sich führen zu lassen. Und das ist gerade für solche Typen, die gern wollen, die gern etwas leisten wollen, zu denen ich mich zähle, gar nicht so leicht. Weil man der Dinge aus der Hand gibt. Weil man das eigene Ego hinten anstellen muss. Weil man den Wille zur Leistungsbereitschaft, der zweifellos da ist, mäßigen muss. Bei Jesus geht es nicht darum, der Beste zu sein, sondern Nachfolge heißt, sich führen zu lassen. Und das ist für einen Petrus echt eine Challenge. Denn führen lassen bedeutet, du hast zwar deinen eigenen Kopf und du wüsstest auch, wo es eigentlich lang geht. Und du wüsstest bei Jesus, wie das eigentlich werden soll mit Messias werden und jetzt die ganzen Erwartungen erfüllen. Aber das Ganze dann hinten anzustellen an einen Jesus, der ein anderes Tempo hat. An einen Jesus, der vielleicht andere Themen hat. Und dann auch noch an einen Jesus, der vielleicht noch andere Menschen damit ins Team holt, als dir vielleicht lieb ist. Das ist für Menschen wie Petrus gar nicht so einfach. Da muss er echt lernen und nacharbeiten. Irgendwann kommt er aber zu dem Punkt, wo er merkt, hey Jesus, du bist der Messias, du bist der Christus. Ich folge dir. Aber das hat gedauert. Das ist nicht das Erste, was bei ihm in der Nachfolge steht. Ein Weg, Jesus nachzufolgen mit all seinen Herausforderungen. Ein zweiter Weg, Jesus nachzufolgen, bevor wir zu dem halben Weg kommen. Der zweite Weg, den sehen wir bei Matthäus. Und wer die Staffel gesehen hat, The Chosen, der weiß, Matthäus ist dieser Zöllner. Und der ist zwischen den Welten. Er ist gebürtiger Jude, aber er arbeitet für die Römer, für die Besatzungsmacht. Er wird von den Juden nicht gemocht, weil er ja derjenige ist, der sie abkassiert, so wie das Ordnungsamt vielleicht. So habe ich das mal verglichen in der vorherigen Predigt. Den man nicht immer begrüßt, wenn er um die Ecke kommt. Denn wenn der auftaucht, dann will der irgendwas. Und gleichzeitig ist er aber so ein Mensch, der tut sich schwer mit Menschen. In Gesellschaft zu sein, das spiegeln ihm auch die anderen, ist nicht so sein Ding. Aber er hat so eine Sicherheit, die ihm hilft, am Leben teilzunehmen. Und so seine Sicherheit liegt in diesem Zollhäuschen, wo er sitzt. Und in dem Film ist das so schön dargestellt mit so ein paar Gittern dran. Und dort geht es ihm eigentlich ganz gut. Solange er dort ist, hat er eine Rolle und die anderen haben auch eine Rolle. Es geht ihm gut da drin. Die Fronten sind geklärt, er muss nicht groß Smalltalk halten oder so und er muss auch nicht versuchen, so zwischen den Zeilen zu lesen. So die emotionale Intelligenz braucht man im Zollhäuschen nicht unbedingt. Er hat ganz andere Kompetenzen, nämlich zu zählen, zu messen, zu wiegen, den Durchblick zu haben und dann einfach eine Zahl zu schreiben und eine Forderung auszustellen. Das ist Matthäus. Aber Jesus sah ihn nicht als Zöllner. Er bleibt nicht bei dem stehen, wo er ist, sondern er sieht den Mensch dahinter. So eine coole Lektion, den Mensch hinter der Rolle zu sehen. Was für ein Learning. Er hat Geld, aber nicht wirklich Freunde. Es ist so tragisch. Er hat die besten Klamotten, die man sich vorstellen kann. So ist es zumindest in der Episode. Er ist derjenige, der sehr geschmackvoll und sehr schick rumläuft, im Gegensatz zu allen anderen. Aber irgendwie macht ihn das zu einem Sonderling, was so tragisch ist. Und dann trifft er die Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Wir werden das in einer Filmsequenz auch sehen. Und gleichzeitig ist das aber ein schwieriger Schritt, weil er verachtet wird. Er wird von den Römern zum einen verachtet und die lassen da kein gutes Haar an ihm. weil er nicht mehr für sie arbeitet. Und dann wird er aber auch noch von den Nachfolgern von Jesus so ein bisschen gedisst, zumindest von dem Petrus, der ihn immer mal an die Klamotten fasst und sagt, willst du so gehen hier? Sieht ja nicht toll aus oder sieht zwar toll aus, ist aber unpraktisch. Das ist Matthäus, der hat es da echt nicht so einfach. Er muss sein Zollhaus hinter sich lassen und er begibt sich in Situationen, die für ihn nicht immer angenehm sind, als jemanden, der eigentlich Menschen nicht so richtig mag oder eigentlich eine tiefe Sehnsucht vielleicht nach Menschen hat, die aber rüberkommt als Unsicherheit oder zum Teil vielleicht sogar als abstoßend. Und hier heißt es, materielle und emotionale Sicherheit musste er zurücklassen. Er muss sich auf unsicheres Terrain geben, in einen Bereich reintreten, was überhaupt nicht seine Komfortzone ist. Nämlich mit Menschen unterwegs zu sein, wo er nicht unbedingt diese Rolle hat, die er vorher hat, wo die Fronten nicht geklärt sind, wo er auch mal angestoßen wird oder was auch immer. Und dann gibt es noch einen dritten Mann, den ich mir mit euch ansehen möchte. Dazu aber, weil das manchmal schöner ist als Predigtworte, ein Videoausschnitt. Spürt ihr diese Spannung, die zwischen den beiden in der Luft liegt? Einerseits Nikodemus als der Theologe, der in diesem fiktiven Gespräch, das gibt es nicht in der Bibel, das veranschaulicht diese Spannung, die da einfach in ihm selbst drin ist. Und die Spannung, die zwischen ihm und seiner Frau plötzlich besteht. Er liebäugelt innerlich mit dem Messias und verlässt damit gedanklich, vielleicht auch emotional, alles, was so wo ihn seine Lehre einengt, wo ihn sein Lebenskonzept einengt. Seine Frau ist da, sie sieht das, was jetzt an Ehre kommt und so weiter und bleibt bei dem. Sie hat von den inneren Entwicklungen ihres Mannes vielleicht gar nicht so viel mitbekommen. Vielleicht hat er da so seine kleine Höhle, in der er sich weiterentwickeln möchte, bevor er irgendwann rausplatzt oder auch nicht. Nikodemus ist derjenige, der Jesus im Verborgenen treffen möchte. Er kommt nachts zu Jesus und geht auf ihn zu, fragt ihn, hat unglaublich viele Fragen. Und gleichzeitig hat er auch ganz viele Bilder im Kopf, wo er merkt, hey, plötzlich werden Dinge aus dem Alten Testament, die ich vorher vielleicht überlesen habe, Realität. Wie das mit den Wegen, wie der Hinweis auf Hagar hier, wo er plötzlich merkt, Moment, vielleicht ist ja Gott nicht nur dabei, wenn ich schwierige Wege gehe. Vielleicht sucht Gott manchmal für mich sogar schwierige Wege aus. Und er denkt, Moment, das geht mir eigentlich zu weit. Das ist vielleicht gar nicht so das Konzept, was ihm lieb ist. Und er merkt aber, dass er sein Inneres, seine theologische Weite vergrößern muss. Dass da irgendwas ihn einschränkt, irgendwas fehlt. Seine Klaviatur ist zu klein, da fehlen ein paar Tasten. Es fehlt irgendwie noch eine weitere App auf seinem Smartphone, um die Lebensrealität, die er jetzt mit Jesus bekommt, ganz fassen zu können. Er merkt so ein Disconnect zwischen dem, was er sieht und dem, was er kann. Und er ringt nach Erklärungen, er ringt nach Worten und er ringt äußerlich und innerlich. Wie kann ich denn das, was ich jetzt bei Jesus sehe, wie kann ich es denn leben? Er ist anerkannt, er hat einen riesengroßen Ruf, der jetzt plötzlich für ihn so ein bisschen wackelt, weil er weiß, was passiert damit? Was kommt als nächstes? Und seine Nachfolge, die habe ich mal als diesen 0,5-Weg bezeichnet. Ja, ich habe 2,5 Wege zur Nachfolge. Wir haben den Weg gesehen bei Simon Petrus, wir haben den Weg gesehen bei Matthäus. Und jetzt kommt dieser Weg von Nikodemus. Tragischerweise ist das so nichts Halbes und nichts Ganzes. Innerlich ist er so nah dran an Jesus, und er schafft es aber nicht, diesen Schritt des Bekenntnisses zu gehen, so einen Schritt rauszugehen, so einen Schritt weiterzugehen. An der Stelle wird es für mich so, diese Spannung, die in ihm drin ist, so greifbar. Und in der nächsten Szene, die wir jetzt sehen werden, sehen wir, wie die anderen Jesus nachfolgen und wir sehen, wie es ihm, Nikodemus, dabei geht. Nikodemus steht irgendwie da und er will, aber er kann nicht. Einerseits ist da so eine innere Überzeugung da und irgendetwas blockiert ihn. Und wir können mutmaßen, ob es die Form ist, in der er arbeitet, ob es seine Erfolge sind, seine ganze Karriereleiter, die er hochgeklettert ist. Und wenn er sich jetzt mit Jesus einlassen würde, dann würde das Ganze wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Seine Frau, die wahrscheinlich weniger stolz auf ihn wäre plötzlich, weil sie ihn ja begleitet hat in seiner Karriere und in allem, was er erreicht hat, wo er als Lehrer, als Gelehrter unglaubliche Erfolge hat und jetzt eine besondere Auszeichnung bekommt, die setzt er aufs Spiel. Er setzt seinen Ruf aufs Spiel. Er würde den Ruf seiner Familie aufs Spiel setzen. Und trotzdem merkt man diese innere Zerrissenheit, die Unzufriedenheit mit sich selbst, dieses Ringen darum, was ist jetzt wirklich wichtig? Was will ich wirklich? Stelle ich mich zu dem, was mir innerlich so viel Not macht, wo innerlich meine Überzeugung ist, wozu Jesus mich gerufen hat? Oder lasse ich mich von dem zurückhalten, was mir Angst macht? In genau dieser Situation steht ein Nikodemus. Und wir sehen diese Tragik hier. Wir sehen innen die Hingabe und wir sehen nach außen das Zögern. Und wir sehen, wie er im Schatten bleibt, wie er sich nicht dazustellt, wie er nicht mitgeht, wie er auch im weiteren Verlauf der Bibel und der Evangelien einfach im Schatten bleibt. Wir lesen im Gegensatz zu den anderen, die Jesus nachgefolgt sind, weiter nichts mehr von ihnen. Wie gesagt, für mich ist er in dieser Szene echt die tragischste Figur. Er weiß so viel. Er liebt Jesus. Er könnte alle anderen davon überzeugen, weil er so einen Kopf hat, weil er so viel Wissen hat. Er könnte alle, die dort Gelehrte sind, könnte er mit Bibelstellen davon überzeugen, dass der neue Weg, den er gehen soll, richtig ist. Aber er schafft es nicht, diesen kleinen Schritt in der Nachfolge zu gehen, sich zu Jesus zu bekennen. Zu vieles steht für ihn auf dem Spiel. Und deshalb ist das größte Learning, was wir bei Nikodemus sehen, dass Glaube mehr ist als intellektuelle Beschäftigung mit Jesus. Oder das Wissen über Gott ist nicht gleich Leben mit Gott. Wissen über Gott ist relativ wenig wert. Das sehen wir bei Nikodemus. Er weiß so viel. Und trotzdem nützt das gar nichts. Ich bin Fan von Bibelverse lernen und Fan von Bibel lesen. Aber wenn du das nur machst für deinen Kopf, endest du wie Nikodemus. Und es bleibt der Rest deines Lebens, deines Herzens unberührt. Glaube muss ins Herz wandern. Glaube muss in die Hände wandern, dass sich etwas von dem Glauben, den du hast, in deinen Händen widerspiegelt. Nämlich so, wie du Dinge anpackst, so wie du dein Leben führst, die Entscheidungen, die du triffst, wie du Kinder erziehst, wie du Karriere planst. Da rein will Glaube fließen, da rein will Jesus fließen. Jesus will nicht nur im Kopf bleiben. Und das sieht man so klar bei Nikodemus. Die anderen, in dem Fall für sie, war es der Schritt, das Zuhause zurückzulassen und Jesus zu folgen, um ihm zu imitieren als seine Nachfolger, als seine Jünger. Aber Nikodemus bleibt im Schatten, er bleibt hinter der Mauer zurück. Und so haben wir diese drei nebeneinander, diese zweieinhalb Wege, Jesus nachzufolgen. Und wie gesagt, der halbe, es ist irgendwie nicht halb und nichts Ganzes. Und wir sehen, Nachfolge beginnt mit einer Entscheidung. Dort ist Nikodemus gestolpert. Und es braucht jeden Tag neue Entschlossenheit. Beginnt mit einer Entscheidung, aber es braucht jeden Tag neue Entschlossenheit. Nämlich, Jesus, ich nehme dich und den Glauben und das, was mir wichtig ist, heute mit in Schule, in Alltag, in Familie, in meine Gespräche, Telefonate, Telcos oder was auch immer. Auch wenn es mich Überwindung kostet. Der zweite Teil von dieser achten Ausgabe von The Chosen, der ist emotional völlig anders gelagert. Da geht es nicht um Menschen, die viel hatten, wie ein Petrus, der Unternehmer war, ein Matthäus, der vielleicht Beamter gewesen ist, oder ein Nikodemus, der Gelehrte war. Im zweiten Teil dieser Episode geht es um eine Frau, die in dem Fall fast nichts hatte. Es ist für mich das emotionale Herzstück. Und wir sehen, Jesus kommt nicht nur zu dieser, soll man sagen, Mittelschicht, obere Mittelschicht oder Elite, sondern Jesus ist für alle Menschen da. auch die, die wir vielleicht übersehen würden, die wir vielleicht gar nicht so als diejenigen erachten würden, mit denen wir uns abgeben sollten. Aber lasst uns kurz eintauchen in diese Filmszene. Eine Frau, die Wasser schöpft an einem Brunnen, die zu einer Unzeit dahin kommt, nämlich dann, wenn niemand anders da ist, weil sie eigentlich niemandem begegnen möchte. Sie ist einsam wie ein Matthäus. Sie ist allein und meidet Menschen, aber nicht, weil sie es so möchte, sondern weil sie irgendwie nicht anders kann. Also, wir schauen uns die Szene an. Jesus war echt in einer schwierigen Situation. Ey, da ist so ein Gefälle in dieser Situation. Die Frau fühlt sich einfach so als die Verliererin. Und dann kommt ausgerechnet ein Mann, bei dem sie so viele Verletzungen erlebt hat, und dann ausgerechnet von den Juden, die religiös oder theologisch auch noch so die Besseren, die Höheren gewesen sind. Und er versucht bei ihr so eine Einsicht zu vermitteln. Die Voraussetzungen sind denkbar ungünstig für ihn. Aber Jesus geht völlig anders vor als bei einem Nikodemus, als bei einem Petrus, als bei einem Matthäus. Wir sehen, dass sie eine ganz andere Art von Freiheit erlebt. Nämlich bei ihr fängt die Freiheit im Herzen an. Das ist das, was wir bei Nikodemus nicht sehen. Er hat eine tiefe Freiheit, aber sein Herz ist gefangen. Und hier plötzlich in einem kurzen Gespräch wird das Herz befreit. Klar, sie hatte nicht mehr viel zu verlieren. Sie war in Verruf geraten, sozial isoliert, beschämt, voller Schuld, voller Scham. Fühlt sich geistig unterlegen, ist voller Selbstzweifel und Vorwürfe. Und Jesus begegnet ihr auf Augenhöhe. Und ihr habt das vielleicht gesehen in der letzten Szene, der erste Moment, wo sie nicht verstohlen wegblickt oder wo ihr Blick nicht wandert, sondern wo ihr Blick ruhen kann. Wo man merkt, da ist bis in den Körper, bis in die Muskeln hinein eine Befreiung passiert. Dieses aufgescheuchte, hin und her wackelnde, das ist weg, es ist eine Ruhe da, ganz tief drinnen. Sie hatte eine Mauer um ihr Herz gebaut. Und diese Mauer hat Jesus überwunden, nicht indem er sie einfach wegreißt, sondern man sieht so, wie sie Schicht um Schicht selbst diese Mauer abträgt, so nach und nach. Und man merkt so die Kreise, die sie ziehen in ihrem Gespräch. Da geht es um theologische Mauern, um Wahrheit. Da geht es um den Messias, wer er ist, was er soll und warum und wo angebetet werden soll. Da geht es um ihr Leben selbst, eine unbequeme Wahrheit, die Jesus ausspricht auf eine so liebevolle Art und Weise. Er macht hier keine Vorhalte. Er konfrontiert sie nicht hart mit der Wahrheit, dass sie umkehrt und sich bekehrt. Sie ist diejenige, die am allermeisten weiß, was sie falsch gemacht hat. Jesus muss ihr das nicht sagen. Aber Jesus zeigt ihr den Weg auf. Und er zeigt ihr die Liebe. Er hält keine Moralpredigt. Er sagt da nicht, du musst dich ändern. Das weiß sie selbst. Er sagt einfach nur, ich kenne dich. Und ich kenne deinen Durst nach Liebe, der so oft enttäuscht worden ist vom Leben von verschiedenen Männern. Und er bietet ihr dieses lebendige Wasser an. Und ihr habt vielleicht gesehen, sie kommt mit diesen beiden Amphoren zum Brunnen hin, wo sie ihr Lebenswasser schöpfen möchte, wovon sie wieder durstig wird. Und als sie wegrennt, was liegt auf dem Boden? Ihre Amphoren. Das spielt plötzlich gar keine Rolle mehr. Das, was vorher enttäuscht wird, wo sie immer wieder leer zurückgeblieben ist, das liegt jetzt am Boden, das brauchst du nicht mehr. Und vielleicht kennst du solche Situationen, dieses Flüstern oder vielleicht diese inneren Stimmen. Du bist nicht gut genug, du hast das falsch gemacht. Und die entscheidende Botschaft hier ist, dass der größte Ankläger oftmals in uns selbst sitzt. Jesus packt da nicht noch eine Schippe rauf und klagt noch weiter an. Er listet nicht auf, sondern er holt ab. Und diese innere Befreiung, dieses innere Freiwerden ist bei ihr der Schlüssel zur Nachfolge. Plötzlich ist Begeisterung da, plötzlich ist Leben da, plötzlich ist eine neue Hoffnung da. Der größte Ankläger sitzt in dir selbst. Wir haben jetzt die Gelegenheit, zum Schluss der Predigt ein bisschen zu reflektieren. Einerseits nachdenken, aber auch selbst ein bisschen in Bewegung zu kommen. Zuerst mal zum Nachdenken. Ich habe ein paar Fragen hier, die könnt ihr euch abfotografieren oder jetzt nachdenken oder nachher nachdenken, wenn es um diese kleine Aktion geht. Vielleicht die Nikodemus-Frage. Was ist der goldene Käfig, der mich im Moment am meisten davon abhält, Jesus mit wehenden Fahnen hinterherzugehen? Oder die tägliche Entscheidung, wenn Nachfolge jeden Tag neu beginnt. Welche Entscheidung müsste ich vielleicht morgen früh treffen, die sich heute noch wie eine Überwindung anfühlt? Der Blick in den Spiegel, welchen Vorwurf macht mir mein innerer Ankläger immer wieder? Oder die Stoffsymbolik, da kommen wir jetzt gleich drauf, die Stoffe von und die Kleider vom Palmsonntag. Wenn das Stoffstück eine Last ist oder eine Identität steht, die ich krampfhaft festhalte, wäre ich bereit, dieses Stück gegen das Gewand der Freiheit einzutauschen, die Jesus mir anbietet? Und jetzt erfahrt ihr schon ein bisschen, wo die Reise hingeht, Palmsonntag konkret. Die Menschen am Palmsonntag haben ihre Kleider abgelegt. Sie haben sie vor Jesus hingelegt, auf dem Weg, um Jesus zu ehren. Was in meinem Alltag, das mir eigentlich lieb und teuer ist, möchte ich heute symbolisch auf den Boden legen, damit Jesus in meinem Leben so den Vorrang hat. Es gibt jetzt die Möglichkeit, wir haben hier vorne ein Kreuz und vor dem Kreuz liegen schon so ein paar Stoffteilchen. Und hinten in der Mitte, hinter der letzten Stuhlreihe, steht ein Korb voller Stoffteilchen. Und ihr könnt euch jetzt auf den Weg machen, könnt euch so ein Teilchen nehmen. Und ich lade euch einfach ein, das Teilchen zu nehmen und mit dem Teilchen nach vorne zum Kreuz zu gehen. Und es symbolisch niederzulegen. Stoff, das ist etwas, was wir mit uns herumtragen. Vielleicht Dinge, die eine Belastung sind. Sie symbolisieren aber auch etwas. Bei den Menschen, die an Palmsonntag ihre Kleider niedergelegt haben vor Jesus. Kleidung symbolisiert Status, symbolisiert Ansehen, was auch immer. Und ich lade einfach ein, dass wir etwas davon ablegen, wo du vielleicht merkst, hey, das steht zwischen mir und Jesus. Es gibt die Stoffe übrigens in verschiedenen Farben. Ganz viele dunkle sind dabei. Die riechen auch. Vielleicht hast du Dinge, wo du sagst, das muss ich ablegen, das will ich ablegen. Ich will das nicht mit mir herumtragen. Und das kann ganz unterschiedliches Zeug sein. Das können Erinnerungen sein, die du mit dir herumträgst, die du endlich loshaben möchtest. Das können vielleicht Verhaltensweisen sein, wo du sagst, ah, daran scheitere ich immer wieder und ich möchte die jetzt mal zum Kreuz bringen, vor Jesus niederlegen. Oder das können auch helle Sachen sein, die wertvoll erscheinen, wo du vielleicht sagst, ist eigentlich zu schade, dass ich es loslasse, dass ich es niederlege. Die Symbolik, die liegt bei dir. Lass dich davon Gott auch leiten. Ich bete jedenfalls, dass dir Dinge ins Bewusstsein kommen, dass der Heilige Geist wirkt. Und dass du merkst, ich werde innerlich ein Stück frei von dem, was mich zurückhält. Vielleicht ganz frei oder freier als vorher. Im Hintergrund wird Musik spielen und wir werden hier vorne dann auf der Leinwand wird eine Krone zu sehen sein. Eine Krone als Zeichen, Jesus ist der König. Er steht über allem. Er ist der König, der uns auf Augenhöhe aber begegnen möchte. Also herzliche Einladung, jetzt erstmal Musik zu spielen und ihr könnt aufstehen, nach hinten gehen, ihr könnt auch sitzen bleiben, weiter über die Fragen nachdenken. Ich lade euch einfach ein, nehmt die Sachen, nehmt die Kleidungsstücke, ob hell, ob dunkel. Wenn du symbolisch einen Stift nimmst und noch was draufschreiben möchtest, dann bring das mit dir her, leg es einfach ab, leg es Jesus zu Füßen. Jesus, ich danke, dass du Mensch geworden bist. Und gleichzeitig der Messias bist. Ich danke dir, dass du dich auf dem Weg zu uns gemacht hast. Danke dir, dass deine Augen auf uns ruhen und dass es ein liebevoller Blick ist. Dass du uns nicht vorhältst, was wir alles nicht sind und was wir alles sein müssten. Danke, Jesus, dass du die Lasten von uns nehmen möchtest. Und jetzt möchte ich einfach die Einladung aussprechen. Steht auf, setzt euch in Bewegung, nehmt die Chance wahr, einfach Dinge ans Kreuz zu bringen, unters Kreuz zu legen, zu Jesus zu bringen.